Schön, dass ich heute bei euch sein darf. Ich habe euch etwas mitgebracht. Wer denkt, dass er weiß, was das ist? Ah, jetzt meldet sich keiner, ne? Aber als ich reinkam, wussten es alle gleich. Ja? Oh, guck mal da, ein Stück Holz hat er mit Kaminholz und willst ein Feuer machen, ist hier zu kalt oder... Ja, da wusstet ihr alles, ja? Aber jetzt, wenn ich euch so frage, was ist das? Ja, ein Stück Holz, nur ein Stück Holz. Ich habe das in anderen Gemeinden auch schon gemacht, gefragt, was ist das? Natürlich, ja, alle die zu Hause einen Ofen haben, sagen, ist Kaminholz. Ja, gib her, schnell weg, ja. Ist teuer geworden, Kaminholz. Aber ich habe euch das natürlich nicht mitgebracht, weil es auch kein Kaminholz ist, sondern weil es etwas ganz Besonderes ist. Ich habe vor, ja, schon über 10 Jahren ist es jetzt schon her, mal eine Fortbildung gehabt in der Nähe von Berlin. Und wir saßen mit 5, 6 Leuten um einen Tisch herum. Und plötzlich landete so ein Klumpen brauner Dreck vor mir. So Lehm oder Ton oder irgendwie sowas war das. Es war nicht wirklich Ton, aber es war sowas Ähnliches. Und der Mann, der diese Fortbildung leitete, sagte zu mir, mach was draus. Ja? Hinterher, nachdem ich fertig war mit meinem Klumpen Dreck, sagte er, das, was du gemacht hast, hat künstlerische Breite. Ja? Erst habe ich gedacht, naja, soll wohl ein Lob sein, ja, aber nachdem ich mir das beguckt habe, was ich da gemacht habe, muss ich sagen, das war doch eher nix. Sah doch nicht so gut aus. Aber so ist das mit diesem Holz auch. Wenn man sich das anguckt, denkt man, das ist ein Stück Holz, gemacht fürs Feuer, steckst du rein, 20 Minuten Spaß und schon ist das Holz weg. Aber wenn du das einem Holzschnitzer geben würdest, der würde sagen, was da drin steckt. Der sieht nämlich das, was in so einem Rohling drinsteckt. Der kann genau sagen, wo er schneiden muss. Und wenn ihr euch jetzt mal selber kurz die Mühe macht und mal euch das Holz anguckt, ich halte es mal ein bisschen hoch, versucht mal rauszukriegen, was da drinsteckt. Eine Idee, was das sein könnte? Der eine oder andere hat jetzt wahrscheinlich gesagt, ach, geh mir weg damit, ja, ich habe eh keine Ahnung. Ja, der andere sagt vielleicht, naja, vielleicht ist es eine Figur, vielleicht, wenn man es querlegt, könnte man einen Fisch draus schnitzen oder was auch immer. Ja? Aber selbst wenn ihr wüsstet, was drinsteckt und ich euch das Holz gebe und euch mein Messer gebe und sagt, ja, dann macht das doch mal. Und versucht doch mal aus dem das zu machen, was ihr drin seht, werdet ihr schnell merken, ist gar nicht so einfach. Und darum geht es mir heute. Eigentlich sind wir Menschen auch so Rohlinge. Und Gott will aus uns was machen. Und manchmal wollen auch wir etwas aus uns machen. Und das ist auch ein bisschen so der Traum des Menschen, dass man etwas aus seinem Leben macht. Ich habe auf der Fahrt hierher Radio gehört und da gab es ein Interview mit Ina Deta und sie wurde gefragt, was würdest du machen, wenn du nochmal ganz an Anfang könntest? Und dann erzählte sie, dass das Wichtigste für sie wäre, dass sie wüsste, wie das so ist mit dem Menschen, wo er herkommt und wo er hinkommt. Und sie würde etwas aus ihrem Leben machen. Aus dem Leben machen ist gar nicht so einfach. Selbst wenn man weiß, was man gerne werden möchte. Ja? Früher wollte ich immer Millionär werden, ja? Aber es ist gar nicht so einfach, das zu werden. Ja? Der eine oder andere hat vielleicht geträumt davon, eine Karriere als Musiker, aber auch das ist gar nicht so einfach. Der eine oder andere hat sich vielleicht kleinere Ziele gesteckt, aber heute muss man schon sagen, selbst die kleinen Ziele sind nicht immer so leicht zu erreichen, wie man sich das vielleicht vorstellen möchte. Und Gott hat jetzt eine ganze Bande davon, die vor ihm steht und er sieht in jedem von uns etwas, was er gerne aus uns machen möchte. Und er möchte gerne etwas machen, er möchte so ein Stück abreißen von uns, ja, und schauen, was drunter ist. Ja. Und manchmal ist so sein Weg, wenn man dann guckt, ja, sieht genau noch so aus wie vorher, oder? Gott verändert mich und es sieht genauso aus wie vorher. Es ist immer noch das gleiche Stück Holz. Und du wirst doch immer dieses Stück Holz bleiben. Aber so manche Schicht verbirgt etwas, was in dir so drin ist. Ich wechsle mal das Medium. Und das, was so in dir drin steckt, hervorzuholen, das möchte Gott eigentlich mit uns tun. Und ich habe uns heute so 3 Menschen mitgebracht aus der Bibel, wo Gott versucht hat, so ein Stück von dieser Schicht loszulösen und herauszukratzen, was da so drin steckt. Und vielleicht findest du dich ja wieder. Weil ich glaube, dass diese 3 unterschiedlichen Deckschichten, die diese Menschen hatten, auch für uns heute total relevant sind. Der erste Mensch, um den es mir heute geht, ist Mose. Mose ist einer der größten Gottesmänner, die wir in der Bibel finden. Seine Geschichte steht gleich ganz am Anfang in der Bibel. Und bei Mose geht es darum, dass er eigentlich, nachdem er eine sehr gute Ausbildung hatte und eigentlich alles zur Verfügung hatte, was er braucht, er trotzdem lieber Schafe hüten wollte. Er hat ein paar Fehler gemacht in seinem Leben und hat gemerkt, irgendwie komme ich nicht auf die Beine, lasst mich bloß alle in Ruhe. Und irgendwie scheint das so zu sein, je länger du in diesem Ruhemodus bist, und er war ja nun einige Jahre in diesem Ruhemodus, wo er nichts anderes gemacht hat als Schafe hüten in irgendwo einer kargen Wüste. Nach diesen einigen Jahren war er nicht mehr in der Lage, den Schalter umzulegen. Da war es nicht mehr für ihn möglich zu sagen, Mann, du bist erzogen worden an einem der innovativsten Königshäuser der damaligen Zeit. Du bist vom Pharao selbst erzogen worden. Du hattest die besten Lehrer, die es damals gab. Die Themen, mit denen sich die Wissenschaftler der Ägypter damals beschäftigen haben, das sind Themen, die uns heute immer noch bewegen. Und das ist schon etliche tausend Jahre her. Und er wusste etwas davon. Und trotzdem gelang es ihm nicht, diesen Schalter umzuklicken. Und Gott sagt, ich schäle das aus dir raus. Du hast Fähigkeiten, Mose, von denen du weißt, dass du sie hast, aber du traust dich einfach nicht, sie einzusetzen. Kennt ihr das Gefühl? Dass man so hin und her gerissen ist und sagt, eigentlich kann ich das, aber eigentlich kann ich es auch wieder nicht. Und eigentlich würde ich gern, aber eigentlich würde ich auch nicht gern. Und man träumt manchmal davon und manchmal wird man so angepiekst und man hat so eine Vision davon, was man so tun möchte und man ist so ganz begeistert und dann schrillt es plötzlich im Kopf. Und dann hört man so diese Stimme, aber das schaffst du eh nicht. Du nicht. Vielleicht jeder andere, aber du nicht. Und Gott sagt, ich weiß das, Mose, wie du denkst. Und was macht er mit Mose? Mose, ich rüste dich aus. Ja? Ich gebe dir Werkzeug mit dem du dann wirklich gut arbeiten kannst. Das erste Werkzeug ist ein Stock, den er hinschmeißt und wird eine Schlange draus. Ja? Cooles Werkzeug, ja. Hat damals genau den gleichen Effekt wie heute auch. Ja? Wenn ich mein Holzstück nehme, schmeiße es hin und wird eine Ratte draus, ja, wird der alle springen. Ja? Was ist das denn? Ja? Was macht der da? Ja, dann packt er die Schlange am Schwanz und zack, ist der Stock wieder da. Kein Trick, das ist ein Wunder. Ja? Da passiert nicht irgendwie eine holographische Abbildung, wie man das im Film sieht, ja? Sondern das ist tatsächlich real gewesen. Und das konnte er so oft machen, wie er wollte. Und immer dann, wenn er es wollte. Und das macht ein beherrschbares Wunder, das macht den, der es hat, ja super cool. Der kann ein Wunder tun. Und der Mose sagt, ja, ist ganz gut, aber reicht nicht. Und dann sagt er, pass auf, ich habe noch einen zweiten Trick für dich. Ja, steck mal deine Hand so in deine Manteltasche, zieh sie raus und hast Aussatz an den Finger. Ja, sieht ganz eklig aus. Ja, und dann steckst du die Hand wieder rein und ziehst sie wieder raus, ist der Aussatz weg. Auch kein Trick, auch ein echtes Wunder. Ja, und du hoffst immer nur, wenn du den Aussatz an den Fingern hast und du steckst die Hand rein, hoffst nur, wenn sie rauskommt, ist sie wirklich wieder gut. Ja? Nicht, dass du das für ewig behältst. Ja? Fragst dich, machst du Fehler? Ja? So manche Dinge sind auch gefährlich, mit denen wir umgehen. Ja? Auch das hat Mose überhaupt nicht überzeugt. Und dann hat Gott ihm das schon angesehen und er sagt, und wenn das nicht reichen sollte, gehst du mit dem Eimerchen an den Nil, holst dir so ein Eimerchen Wasser und kippst das auf den Boden aus und das ist Blut. Und spätestens dann sollten alle begriffen haben, dass du der Allerbeste bist. Und dann kommt die Reaktion des Mose. Die Bibel fängt an mit Aber. Aber Mose erwiderte, O Herr, ich bin kein guter Redner, ich bin es nie gewesen. Und seit du mit mir, deinem Diener, sprichst, hat sich daran nichts geändert. Ich kann nicht gut reden. Wer hat den Menschen einen Mund gegeben? Fragte ihn der Herr. Wer macht die Menschen stumm oder taub, sehend oder blind? Ich bin es, der Herr. Mach dich jetzt auf den Weg, ich werde dir helfen und dir zeigen, was du reden sollst. Aber Mose bat, Herr, bitte schick doch einen anderen. Da geht Gott hin und macht aus dem Mose den absoluten Beherrscher der Wunder. Mit dem, was Gott ihm gegeben hat, hätte er echt Potenzial gehabt, zu einer der schillerndsten Persönlichkeiten aufzusteigen, die es damals gab. Keiner hätte es ihm nachmachen können. Und trotzdem hat Mose die Hose voll. So wie wir auch manchmal. Und Mose hat sich irgendwie was vorgestellt, dass sich was verändern muss an ihm. Kennt ihr das? Ja, wenn Gott mich verändern würde, dann würde ich auch was tun. Wenn ich merke, dass er an mir gearbeitet hat. Mose sagt das auch. Herr, seitdem wir gesprochen haben, hat sich nichts geändert. Ich bin immer noch der Mose. Natürlich bist du immer noch der, der du bist. Weil das, was sich verändert, sich in deinem Kopf abspielt. Du bleibst immer noch das Stück Holz. Auch wenn Gott ein Stück von der Rinde abmacht, wenn Gott deinem Holzkörper ein Stück Kontur gibt, wenn er dich zu etwas Einzigartigem macht, bist du immer noch das Stück Holz. Du wirst nie ein Stück Stahl werden. Du bist immer Holz. Und du bleibst es auch. Aber Gott sagt, das reicht doch. Das reicht doch, dass ich dich einzigartig gemacht habe. Und vielleicht sagst du, naja, wäre schön, wenn Gott mal mit mir so reden würde. Wäre schön, wenn Gott etwas zu mir sagen würde und sagen würde, ja, ich gebe dir das und das und du sagst, ja, endlich habe ich auch was in der Hand. Aber hat das nicht Gott schon längst getan? Hat er nicht schon viel in dich hineingelegt? Und immer noch Schiss? Geht mir genauso. Und es ist nicht so einfach, das zu bekommen, weil das ist das, was uns in unserem Leben lähmt. Diese Angst. Angst davor, was verkehrt zu machen. Angst davor, dass man es nicht beherrschen kann. Angst davor, dass man vielleicht nicht weiß, was rauskommt. Angst davor, sich selber vielleicht ein Stück anders kennenzulernen, als man wirklich ist. Die zweite Person, die ich euch vorstellen möchte, ist eine Frau, deren Geschichte Jesus begleitet. Sie steht im Johannesevangelium im 8. Kapitel. Und dort wird eine Frau vor Jesus gebracht und diese Frau muss sterben. Diese Frau hat ihren Mann betrogen, ist dabei erwischt worden. Das Gesetz Gottes sieht dafür vor, wer die Ehe bricht, muss sterben durch Steinigung. Könnte in der Tagesschau laufen und alle würden voller Schrecken sagen, ja, so ist es. Man sitzt manchmal vor der Tagesschau, sitzt vor den Nachrichten, hört sich das an und denkt, ja, erschreckend. Und im nächsten Augenblick denkt man auch nicht mehr dran. Und ich weiß nicht, wie das in deinem Leben so ist. Könnte man dein Leben an manchen Situationen auch so zusammenfassen und sagen, naja, er oder sie, das und das getan, nicht gut gewesen, Konsequenzen muss man tragen, Leben ruiniert, schiefgegangen, Pech gehabt. Eigentlich würden wir aufschreien und sagen, naja, so einfach war es bei mir nicht. Man muss schon genau angucken, woran es gelegen hat und was passiert ist und warum. Und eigentlich habe ich ja doch keine Schuld, denn es waren ja noch viele andere beteiligt und dies und jenes. Bei der Frau hat niemand gefragt, warum hast du das denn gemacht? Hast du deinen Mann nicht geliebt? Hat er dich geärgert? Bist du vielleicht gezwungen worden? Warum hast du das getan? Jesus fragt auch gar nicht. Aber Jesus bläst auch nicht in das gleiche Horn. Er sagt nicht, diese Frau muss sterben. Sondern Jesus erinnert alle Menschen daran, dass es uns allen gleich geht. Und dass wir uns alle gleich unfair fühlen, wenn wir merken, dass wir beurteilt werden, ohne dass die Leute eigentlich wirklich wissen, was in unserem Leben tatsächlich passiert ist. Und umso wichtiger ist es, dass wir wissen, was passiert ist. Was hat diese Frau getan? Warum ist sie dieses Risiko eingegangen? Sie wusste, wenn sie erwischt wird, wenn das rauskommt, bin ich tot. Und die Menschen damals haben nicht lang Federlesen gemacht. Diese Frau hat nur überlebt, weil die Menschen mit Jesus etwas anstellen wollten. Sie wurde nur Mittel zum Zweck. Eigentlich wäre sie schon vor Ort niedergeschlagen worden. Mit dicken, fetten Pflasterscheinen so lange malträtiert worden, bis sie tot oder kurze Zeit später gestorben wäre. Niemand hätte sich um sie gekümmert. Warum riskiert man sowas? Auf der einen Seite ist man ängstlich, seine Fähigkeiten einzusetzen. Und dann zeigt die Bibel uns eine Frau, die so etwas riskiert. Warum hat sie das getan? Warum tun wir manchmal Dinge, von denen wir wissen, dass sie verkehrt sind und dass man am Ende wahrscheinlich weiß, dass man es rausbekommt? Und manchmal, wenn ich so die Nachrichten höre, dann frage ich mich, was geht in diesen Menschen vor, die da berichtet werden, dass sie große Summen veruntreut haben. Und ganz ehrlich, heute war auch VW wieder im Radio zu hören. Was hat VW gedacht, dass das niemand rauskriegt? Dass das nie ans Licht kommt? Das kommt immer ans Licht. Die Wahrheit bricht sich immer irgendwann durch. Immer die Hoffnung, dass wenn man was Verkehrtes gemacht hat, es irgendwo unter dem Tisch halten kann. Vielleicht hat die Frau das auch gedacht. Wird schon keiner merken. Und wenn, ist wahrscheinlich nicht so schlimm. Aber mir ist das, was ich im Augenblick bekomme, was ich brauche. Vielleicht hat sie die Nähe dieses Mannes gebraucht. Vielleicht die Annahme. Vielleicht, dass dieser Mann sie toll fand. Dass ihr dieser Mann vielleicht Komplimente gemacht hat, die sie schon lange nicht mehr bekommen hat. Wir wissen nicht, was hinter dieser Frau steht, aber sie hat gesagt, ich tue etwas Verkehrtes, ich weiß, dass ich etwas Verkehrtes tue, weil ich etwas brauche. Und damit ist sie mir sehr nahe. Tun wir nicht auch manchmal Dinge, die verkehrt sind, die nicht in Ordnung sind und wir wissen es ganz genau? Ist nicht bei den meisten Dingen, die am Ende rauskommen, dass wir sagen müssen, eigentlich haben wir schon gewusst, hätten wir besser nicht machen sollen. Und hinterher ärgern wir uns vielleicht. Aber diese Frau war plötzlich so an der Klippe. Und es ging um ihr Leben. Ich hoffe nicht, dass wir uns in solche Manöver hineinbegeben. Aber Jesus setzt den Fokus auf was ganz anderes. Jesus fragt hier nicht, was die Frau getan hat. Er möchte gar nicht mit den Menschen darüber diskutieren, ob das richtig oder falsch ist, was sie getan hat. Wahrscheinlich war es falsch. Wahrscheinlich hat Jesus gesehen, dass es falsch war. Und trotzdem war es für Jesus wichtig, was er in dieser Frau gesehen hat. Er hat in dieser Frau nicht das gesehen, was die Menschen gesehen haben. Er hat in dieser Frau nicht den Menschen gesehen, der getötet werden muss, der zu verschwinden hat, der kein Recht mehr hat zu leben, sondern er hat in dieser Frau genau das gesehen, wofür Gott uns Menschen geschaffen hat. Für die Ewigkeit. Dass Menschen ewig leben. Dass Menschen in Harmonie leben. In Gesundheit, in Frieden. All die Dinge, die uns heute angeblich so wichtig sind. Und diese Frau, die da war, für die hat Jesus ein Stück abgeblättert. Er hat ein Stück gekratzt an ihr. Ich weiß nicht, was die Frau empfunden hat. Leider wird gar nichts berichtet, was die Frau gesagt hat. Ob sie geweint hat, ob sie nachgedacht hat, sich ins Fäustchen gelacht hat. Ich habe keine Ahnung, wie sie reagiert hat. Aber das war für Jesus auch, glaube ich, unerheblich. Weil er hat in der Frau den Menschen gesehen, die eigentlich etwas anderes geworden ist, weil Sünde sie zugedeckt hat. Die Sünde hat ihr Leben ergriffen und hat aus ihr etwas anderes gemacht. Die Menschen sahen in ihr nur die Frau, die sterben muss. Die Sünderin, die kein Recht mehr hatte, unter dem Volk Gottes zu leben. Aber Jesus sah in ihr was anderes. Und Jesus sieht auch in uns etwas anderes. Er sieht in euch nicht die, die ständig darum kämpfen, das Richtige zu tun und dann doch am Ende scheitern müssen. Er läuft nicht hinter mir her und prangert meine Fehler an, sondern er will mir ein Bild vermitteln von dem, wofür es sich zu leben lohnt. Und er sagt zu dieser Frau, geh hin und mach's nicht wieder. Er hat nicht einfach nur gesagt, geh. Frau, hier ist keiner, der dich umbringen will, ich auch nicht. Wir sehen uns. Er hat gesagt, geh und mach's nicht wieder. Ich zeig dir, Frau, was deine Bestimmung ist. Deine Bestimmung ist, in Ewigkeit zu leben, zu gehen. Gestalte dein Leben. Leb dein Leben weiter. Auch in der Gewissheit, dass du wieder Dinge verkehrt machen wirst, aber mach nicht den gleichen Fehler zweimal. Versuch dein Leben ein bisschen anders zu gestalten. Versuch dein Leben anzupassen an diesen Traum, einmal ewig zu leben. Halt dich an Gottes Gebote, halt dich an seine Ratschläge und dann wird dein Leben reich beschenkt werden. Hat dir das schon mal jemand gesagt, dass deine Perspektive die Ewigkeit ist? Manchmal können wir es nicht oft genug hören. Aber viel zu selten sagen wir es unter uns. Wir sagen dem anderen gerne, du hast aber heute das und das schlecht gemacht. Du hast vielleicht komisch Schlagzeug gespielt oder schief gesungen, blöde Predigt, ja, oder egal, was sonst noch so kommt. Das Essen war heute nicht so toll oder dies oder jenes. Wir sind immer schnell bereit, dem anderen zu zeigen, was Sünde ist. Aber eigentlich sieht das Gott gar nicht. Er sieht nur, was unter der Sünde ist. Er will die Sünde gar nicht sehen. Er will das aus uns herausholen, was da drunter steckt. Der dritte oder die dritte Person, die ich mitgebracht habe, finden wir in Apostelgeschichte 9. Es ist ein Mann, der einen Auftrag für sich hatte. Vielleicht so ein bisschen eine gegensätzliche Persönlichkeit zu Mose. Mose, der voller Angst besetzt war, und sich gefragt hat, ob er alles tun kann, wofür er eigentlich ausgewählt wurde und der zweifelte an dem, was er tat. Der Mann in Apostelgeschichte 9, der ist ganz anders. Währenddessen wütete Saulus gegen die Anhänger des Herrn und setzte alles daran, sie zu vernichten. Er wandte sich an den hohen Priester und bat ihn um Empfehlungsschreiben für die Synagogen in Damaskus. Damit wollte er alle, die dieser neuen Richtung angehörten, aufspüren, um sie zu verhaften, gleichgültig, ob Mann oder Frau, in Ketten nach Jerusalem zurückzubringen. Während er nach Damaskus unterwegs war, umstrahlte ihn plötzlich vom Himmel her ein blendend helles Licht. Er fiel zu Boden und hörte eine Stimme: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte er. Die Stimme antwortete: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt. Dort wirst du erfahren, was du tun sollst. Die Männer, die Saulus begleiteten, standen stumm vor Verwunderung da, denn sie hatten zwar die Stimme gehört, aber niemanden gesehen. Als Saulus sich vom Boden erhob und seine Augen öffnete, konnte er nichts mehr sehen. So führten ihn seine Begleiter an der Hand nach Damaskus. 3 Tage lang war er blind und während der ganzen Zeit aß und trank er nichts. Da ist dieser Saulus. Saulus hat es eigentlich begriffen. Saulus hat begriffen, dass man keine Angst haben muss. Dass Gott einen ausgerüstet hat und dass man für Gott etwas tun kann. Auch hat er immer versucht, die Sünde aus seinem Leben zu verbannen. Und das sind 2 gute Ansätze. Das ist genau das, was Gott in unserem Leben möchte. Er möchte, dass wir unser Potenzial abrufen und dass wir nach Möglichkeit die Sünde meiden. Aber was ist aus Saul geworden? Ist Saul ein toller Mensch gewesen? Wenn man sich seine Geschichte anguckt und eben auch die paar Verse, die wir gelesen haben, dann macht er auf mich nicht den Eindruck, als wenn er ein Sympathieträger wäre. Sein Mann, der schaut, wo machen Leute Fehler und die kriege ich dran. Die erwische ich. Die bringe ich in Ketten zurück und die werden sterben. Keine Chance. Die erwische ich. Ein Mann mit einer Vision. Und er ist dieser Vision gefolgt. Soll man sagen, dass er es verkehrt gemacht hat? Die ganze Gemeinde damals hat ihn unterstützt und hat gesagt, ja, diese Christen, diese Ungläubigen, diese Irrlehrer, die müssen wir alle dran kriegen. Die müssen wir alle erwischen. Und es ist heute auch nicht anders, dass wir alle über einen Kamm scheren. Alle, die anders sind, alle, die anders denken, alle, die andere Ziele haben, sind die Schlimmen, oder? Wir merken in Deutschland diese unsägliche Diskussion, welche Religion denn die richtige sei und wie man über Religion überhaupt denken kann und wie man das umsetzt. Da gibt es den islamischen Staat, der auch nichts anderes zum Ziel hat, als die Religion umzusetzen, auch wenn das nicht die ganze Wahrheit ist. und viele andere Dinge, die in unserem Alltag heute passieren. Und alle denken von sich, dass sie es richtig machen. Hättet ihr an Saulus Stelle auch so gehandelt? Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. Ich weiß nicht, wie ich in dieser Zeit gewesen wäre. Wenn ich vielleicht ein Mitarbeiter des Saulus gewesen wäre, wäre ich vielleicht auch voller Eifer gewesen? Und zu sagen, ja klar, die falsch sind, die müssen wir ausrotten. Noch heute gibt es wieder unsägliche Stimmen, die sagen, man müsste sie alle rausschmeißen, müsste sie alle zurückkarren in ihre Länder. Lasst uns bloß alleine hier in unserem so hochgelobten christlichen Abendland. Und dann wäre alles besser. Ich weiß nicht, ob man so denken kann. Aber das, was Gott hier sieht, ist, dass unter dem Saulus, unter dieser Schicht an Hass und Verzweiflung etwas anderes ist. Und Gott hat den Eindruck, es ist Zeit, dass ich Saulus behandle. Und er hat Saulus furchtbar eingebremst. Blind zu werden ist heute in unserer Gesellschaft wahrscheinlich für einen Blinden die beste Zeit. Ich meine, blind sein ist nie gut. Aber wenn blind sein, dann noch heute. Nicht vor 100 Jahren, nicht vor 300 Jahren oder vor 500 Jahren. Und schon gar nicht vor ein paar tausend Jahren. Blind sein bedeutet, dass du nicht mehr sehen kannst. Nicht mehr Bilder assoziieren kannst. Du hörst nur noch Stimmen. Du hörst nur noch Geräusche. Dir geht ein großer Teil der Vielfalt deine Eindruckswelt verloren. Es wird auf einmal dunkel. Und wenn man sich die Augen zuhält und das mal für 2-3 Minuten aushält, dann merkt man, wie beklemmend das eigentlich ist. Aber wir tun das manchmal freiwillig und machen dann schnell die Augen wieder auf und sagen, oh, alles wieder gut. Der Saulus konnte das nicht machen. Und der Saulus ist stehen geblieben innerlich. Gott hat ihn eingebremst. Und dann hat Gott ihm gesagt, ich will dir sagen, was du wirklich tun sollst. Manchmal, wenn Gott so eine Schicht von uns ablöst, um hervorzubringen, was eigentlich in uns drinsteckt, geht Gott manchmal ganz kuriose Wege. Vielleicht hat der eine oder andere von euch das auch schon erlebt im eigenen Leben, dass Gott manchmal ganz komische Wege gegangen ist. Und wenn ihr mal so zurückschaut in euren Lebensweg, welche Dinge sind eigentlich so gelaufen, wie ihr euch das gedacht hättet? Da gibt es viele Entscheidungen, die man so oder so hätte treffen können und vielleicht so oder so wäre es zum ähnlichen Ergebnis gekommen, aber man hat eben diese Entscheidung getroffen, die man getroffen hat. Und Gott hat mit Sicherheit mitgewirkt. Und das, was hier von Saulus entfernt wurde, ist dieser falsche Zwang, immer Recht haben zu müssen. Dass dieser falsche Zwang, den anderen immer bewerten zu müssen. Und eigentlich machen wir den ganzen Tag nichts anderes. Wir vergleichen immer. Wir kommen hier rein, ich komme die Treppen hoch, höre die Musik und denke, ist sie so gut wie sonst? Oder was ich sonst so kenne? Wird das Essen gleich gut sein? Werden die Leute mich nett aufnehmen oder nicht? Werde ich Spaß haben oder nicht? Ich vergleiche immer gleich, was ist gut und was ist richtig. Gefällt mir das? Musik ist zu laut oder zu leise, wie wird das sein? Überall, wo wir hinkommen, unsere Sensoren sind immer darauf, Dinge zu bewerten. Immer wahrzunehmen, wie der andere das macht. Und wir lassen oft auch unseren Gefühlen einen freien Lauf und sagen, boah, das ist scheiße heute. Will ich gar nicht hören oder war blöd oder doof oder mag ich alles nicht oder ich komme nicht mehr wieder und bin weg. Und Gott bremst hier den lieben Saulus ein und sagt jetzt Schluss. Nicht mehr immer die anderen bewerten. Nicht immer das Resümee schließen, was du gar nicht zu schließen hast. Zu sagen, was richtig und was falsch ist. Nicht immer bewerten, wer denn die Sachen richtig tut. Das hängt natürlich auch ein bisschen von unserer Persönlichkeit ab, wie viel wir davon bekommen haben oder nicht. Der Saul hat eine ganze Menge davon bekommen. Und wahrscheinlich könnte man für Saul Partei ergreifen und sagen, naja Gott, du hast ihn doch so gemacht. Dass er immer gucken muss, dass er immer genau sein muss. Aber wenn wir sehen, wie sich das Leben des Saulus zum Leben des Paulus gewandelt hat, dann müssen wir am Ende seines Lebens sagen, dass Paulus immer noch der ist, der genau geguckt hat. Aber er hat nicht mehr geguckt, was machst du falsch? Sondern er hat gesagt, wo kann ich euch helfen? Ja? Wo findest du Gott? Ja? Wo kann Gott dir barmherzig sein? Wo kann Gott dir Freiheit geben? Du kannst immer noch genau bleiben. Du kannst immer noch deine Expertisen abgeben. Aber die Frage ist, was kommt am Ende dabei raus? Willst du den anderen vernichten? Oder willst du dem anderen helfen? Und gerade das deckt unser Leben zu. Diese Angst vor dem anderen, diese Angst davor, selber etwas verkehrt gemacht zu haben, die Angst vor der Konkurrenz, dass man vielleicht doch nicht in der richtigen Gemeinde ist und die andere Gemeinde viel besser ist. Gott sagt, das ist doch Quatsch. Lass dich davon nicht zudecken. Und Gott will uns befreien davon. Will so ein Stück von unserer Deckschicht lösen, damit wir Menschen sind, die entspannt sein können, die auch mit anderen entspannt umgehen können, die mit ein bisschen Zurückhaltung und mit ein bisschen Vorsicht auch dem anderen begegnen und nicht immer schon gleich wissen, was richtig und falsch ist, weil ich glaube, dass das nicht zu unserem Leben gehört. Und wenn du in dein Leben reinschaust, wenn du nachdenkst, dann denk mal drüber nach, was so deine Baustelle ist, wo Gott vielleicht an dir arbeitet. Und wenn du merkst, dass er dir vielleicht eine aussätzige Hand schenkt, dann sag nicht gleich, sondern dann denk drüber nach, dass das vielleicht ein Kapital ist. Dass es vielleicht eine Fähigkeit ist, aus der man etwas machen kann, die vielleicht nur du hast, wo Gott dich vielleicht ein Stück vorwärts bringen will. Vielleicht lässt du dich verändern von Gott. Vielleicht kannst du dich darauf einlassen. Und wenn du glaubst, dass du wieder so richtig tief in der Tinte sitzt, wenn du glaubst, dass es in deinem Leben nicht mehr so weitergeht, wenn du merkst, so alle Türen sind zu, du bist in einem engen Kellerhof gefangen und hast kaum noch Spiel, dann sei sicher, Jesus sieht dich nicht als Versager. Jesus sieht dich nicht als den, der in seinem Kellerloch verrotten soll. Sondern Jesus will dir eine Brücke bauen. Jesus will dir eine Perspektive öffnen. Und er sagt, du kannst immer anfangen. Immer wieder aufs Neue. Wie die Frau, die eigentlich keine Chance mehr hatte. Eigentlich schon längst tot am Boden liegen sollte. Und Jesus hat dafür gesorgt, dass sie eine neue Perspektive hatte. Und vielleicht kannst du ja auch zum Paulus mutieren. Du musst nicht ein Saulus bleiben. Ein Kritisierer. Einer, der immer alles besser weiß und der sich über andere erhebt. Du darfst auch gütig sein. Du darfst dem anderen auch mit Freundlichkeit und Nachsicht begegnen. Und du darfst den anderen vielleicht auch einfach nur mal lieb haben. Vielleicht hilft uns das auch weiter in unserem Leben. Ich möchte gerne noch mit euch zusammen beten. Vater, wenn ich mich so sehe und sehe, wo du an mir gearbeitet hast und was ich heute tue und was ich früher getan habe, dann merke ich, dass große Unterschiede da sind. Ich merke einfach, wie du deine Hand auf mich gelegt hast und dass ich an manchen Stellen immer noch nicht fertig bin, mich immer noch wehre und du vielleicht immer noch unschlüssig bist, wie du das am besten aus mir rauskitzelst. Vater, hab Dank dafür, dass du dir so unwahrscheinlich viel Zeit nimmst für unser Leben, dass du nichts übers Knie brichst und in ein paar Wochen uns durchhetzt durch so einen Umformungsprozess, dass du manchmal Jahrzehnte mit uns gehst. Vater, ich bitte dich, dass du uns auch innerlich bereit machst, da mitzugehen, dass es nicht nur der äußere Druck ist, dass es nicht nur ein stilles Wagnisdenken ist und vielleicht der Kick für etwas Neues, sondern dass wir wirklich merken, dass eine Veränderung in unserem Leben notwendig ist. Dass wir einfach merken, dass so wie es ist, wir am Ende nicht die Menschen werden, die wir vielleicht selber auch wollen. Wir wünschen uns sehr, dass du in unser Leben eingreifst. Aber bitte mach uns auch klar, was das bedeutet. Und zeig du uns, dass wir das durchstehen können. Und dass dieser Veränderungsprozess uns nicht zu gänzlich anderen Menschen macht, aber dass du unsere Fähigkeiten und auch unsere mentale Stärke dafür nützt, das Gute in diese Welt zu tragen. Und Hoffnung zu verbreiten, da wo Menschen immer nur Missmut und Trauer sehen. Dass du uns zu Menschen machst, die mit Stärke nach vorne schauen und nicht in die allgemeine Resignation sich einreihen und sagen, ach, es wird immer schlimmer. Vater, hab du Dank, dass wir in dir einen hundertprozentigen Optimisten finden, der immer das Gute in uns Menschen sieht. Hab du Dank, denn es tut uns sehr gut, Vater. Amen.